Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hallo liebe Tatort Nordwesten Community, ich melde mich jetzt hier einmal vorab aus dem Studio, denn diese Folge heute ist keine ganz gewöhnliche. Ihr werdet gleich den Mitschnitt unserer Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten aus Wilhelmshaven hören. Es ist ein sehr umfangreicher Fall, daher wird es zwei Teile dazu geben. Heute bekommt ihr Part 1 in 14 Tagen dann bei uns im Podcast den zweiten Teil. Wir waren zu Gast im Gorch-Fock-Haus in Wilhelmshaven. Erst einmal vielen Dank an alle, die vor Ort dabei waren. Das war wirklich ein ganz toller und ganz besonderer Abend. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist Wilhelmshaven auch meine Heimatstadt. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und daher war es für mich ein wirklich außergewöhnlicher Abend und auch wirklich was ganz Besonderes für mich ganz persönlich. Und passend dafür haben wir uns auch einen besonderen Fall ausgesucht. Kurze Werbung. Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon, es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen, wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Werbung Ende.
Und herzlich willkommen zur Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten hier im Gorch-Fock-Haus in meiner Heimatstadt Wilhelmshaven. Hallo Wilhelmshaven. Sehr schön. Mein Name ist Julian Reusch und hier bei Tatort Nordwesten bespreche ich jedes Mal ein wahres Verbrechen aus der Region. Und das mache ich nie alleine, sondern immer mit jemandem an meiner Seite. Und diesmal bin ich sehr froh, dass Katja Lührs neben mir sitzt. Wir haben schon einige Folgen zusammen aufgenommen. Du leitest das Thementeam Soziales bei der Nordwestzeitung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Katja.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und dass wir uns heute hier ein bisschen unterhalten.
Und ich bin auch besonders dankbar, dass du da bist, denn was ihr nicht wisst, sie ist gesundheitlich angeschlagen und hat wirklich alles dafür getan, heute hier zu sitzen. Also seht es ihr nach, wenn vielleicht mal ein Schniefen dabei ist, ein Huster oder was auch immer. Einfach nur danke, dass du es dann trotzdem eingerichtet hast und wir jetzt über diesen Fall reden können. Wer den Podcast Tatort Nordwesten kennt, der weiß, dass eigentlich am Anfang jeder Folge es immer ein kleines Teasing gibt, worüber es heute geht. Und sowas steht jetzt auch am Anfang dieser Aufnahme dieses Abends. Doch das wird diesmal nicht ich vortragen, denn es ist ein Fall, der wirklich außergewöhnlich ist, außergewöhnlich groß, und schaut einfach selbst, worum es heute geht.
Das sind schon Dimensionen, die, glaube ich, jeglichen Rahmen der Vorstellung sprengen.
Wir sind kurz davor, einen Ermittlungskomplex abzuschließen, der uns selbst an den Rand der Sprachlosigkeit gebracht hat.
Einem anderen Mithäftling soll er sogar gesagt haben, dass er wohl der größte Nachkriegsmörder aller Zeiten sei.
Ja, ihr werdet es abgeleitet haben. Heute sprechen wir über den Fall Nils Högl. Ein Fall, der deutschlandweit bekannt wurde. Ein gebürtiger Wilhelmshavener, der als größter Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit gilt. Ein Fall, über den ihr mit Sicherheit alle schon was gehört habt. Doch ich lehne mich aus dem Fenster und sage nur, die wenigsten kennen wirklich die Details dazu. Und das wollen und werden wir heute ändern, Katja. Deswegen lass uns einfach ganz vorne anfangen. Wer ist Nils Högl und wie ist er auch aufgewachsen?
Ja, Nils Högl wurde am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven geboren und er wuchs in einer gut bürgerlichen, liebevollen, katholischen Familie auf. Sein Vater war Krankenpfleger im damaligen St. Wille Krankenhaus hier in Wilhelmshaven, und er war politisch in der SPD aktiv. Seine Mama war Rechtsanwaltsgehilfin und hat nebenbei als Putzkraft noch gearbeitet. Auch die Großmutter war Krankenschwester. So dass Nils Högl also schon relativ früh überhaupt mit dem medizinischen Bereich auch in Berührung gekommen ist. Ja, dann hat er eine größere Schwester oder ältere Schwester, Zahnarzthelferin, und in seiner Jugend hat er ganz viel Fußball gespielt, war wohl auch ein ganz talentierter Fußballer beim WSC Friesia Wilhelmshaven und hat es sogar damals auch bis in die Niedersachsen-Auswahl geschafft.
Du hast es schon gesagt, es ist ein sehr liebevolles Elternhaus, in dem er aufgewachsen ist. Es gibt auch ein Zitat einer Erzieherin, die über diese Zeit sagen wird: Es war ein Kind, bei dem man später sagen würde, mit Liebe zu Hause behütet, sehr gut erzogen, sehr ordentlich, einfach unauffällig. Aber trotzdem war ja seine Jugend jetzt nicht ohne Krisen.
Ja, also welche Jugend ist ohne Krisen, muss man auch sagen. Als Nils 11 Jahre alt war, trennten sich seine Eltern für eine kurze Zeit. Sie kamen dann aber wieder zusammen. Aber angeblich hat er in dieser Zeit nach eigenen Aussagen sehr große Ängste entwickelt und blieb dann bei seinem Vater, der für ihn wirklich ein absolutes Idol war und eine Bezugsperson. Und in der Zeit hat er aber auch noch keine richtigen Freunde. Er wird zu Kindergeburtstagen eingeladen, aber keinen besten Freund, was auch nicht so ungewöhnlich ist in dem Alter. Er besucht dann die IGS Wilhelmshaven und kann sich relativ schlecht konzentrieren, braucht Nachhilfe, kommt aber auch da klar, schafft die Schule gut und wird immer selbstsicherer. Also alles das, was Eltern auch von ihren Kindern kennen, also ich zumindest von meinen Kindern auch. Und er wird als nett und fröhlich, hilfsbereit beschrieben. Er ist weder Einzelgänger noch Außenseiter, sondern einfach mittendrin und bezeichnet sich selbst später auch mal als Klassenclown. Es gibt dann noch eine Anekdote aus dem Urlaub auf Mallorca. Da geriet die Maschine in ein Unwetter und es kommt zu Turbulenzen. Und Högl entwickelt dann bei diesem Erlebnis eine Flug- und Höhenangst, sodass er danach nie wieder in ein Flugzeug steigen wird und auch nie wieder zum Beispiel in eine Achterbahn steigt. Also das scheint ihn schon sehr umzutreiben.
Du hast auch gesagt, dass sein Vater jetzt sein großes Idol war. Er arbeitete dann ja auch wie sein Vater als Krankenpfleger. War das dann für ihn von Beginn an sein großer Berufswunsch?
Nein, also ursprünglich wollte er wohl mal Feuerwehrmann werden, aber aufgrund der Höhenangst konnte er eben dann nicht auf Leitern stehen und meidet auch später beim Autofahren die Überfahrt von Brücken. Also ja, das stresst ihn wohl offensichtlich, und dann hat er dann auch für sich entschieden, Krankenpfleger zu werden, und beginnt mit 17 Jahren seine Ausbildung im St. Wille Hospital. Und er will halt genauso beliebt werden wie sein Vater und macht sich halt da sehr großen Druck und will dann für die Ausbildung, zieht er dann aber von zu Hause aus und startet mit seinen Kumpeln zusammen eine WG, also alles auch völlig normal im Schwesternwohnheim. Und da geht es dann halt auch ein bisschen wild zu.
Die Nächte werden länger.
Die Rede ist halt von ja, Partys, nächtelangen Partys, Alkohol, Drogen, One-Night-Stands. Und da passiert halt relativ viel in 2 Jahren. Aber er war halt auch nicht irgendwie als Frauenschwarm bekannt, war eher schüchtern und hat sich auch nicht getraut, Frauen anzusprechen. Aber das ändert sich dann in dieser Zeit als Krankenpflegerschüler und kommt dann offenbar ganz gut an und hat Erfolg.
Ja, das klingt ja schon nach einer wilden Zeit. Du hast jetzt auch von Drogen und Alkohol gesprochen. War er also süchtig, abhängig?
Also Högel sagt selbst, dass er zu der Zeit mit Medikamenten experimentiert hat, zu denen er leicht Zugriff hatte. Und dass er sich großen Druck gemacht hat und ihm ging es wohl dabei, vor allen Dingen um Stress abzubauen und um sich zu entspannen. Und eigentlich ist er eher ein ängstlicher Mensch, der den Wunsch hat, aber ein Held zu sein und gesehen zu werden. Und Drogen und Alkohol sind in seinem Leben auch später immer wieder Thema. Das erzählt auch seine Mutter später. Und ja, also insofern hat er eine Sucht entwickelt. Aber er funktioniert die ganze Zeit, arbeitet auch parallel zu seiner Ausbildung als dritter Mann auf dem Rettungswagen, hat da offensichtlich großen Spaß dran, legt erfolgreich diese Prüfung zum Rettungsassistenten ab. Und das fasziniert ihn so dermaßen, dass er sich auch bei YouTube-Videos anschaut von Rettungseinsätzen.
Ja, jetzt die Ausbildung, die WG, wilde Partys, dann doch die zusätzliche Arbeit auf dem Rettungswagen. Das finde ich ja schon ganz schön viel in noch so einer kurzer Zeit, so ein junger Mensch. War er denn dann so ein Überflieger in seiner Ausbildung, dass er das alles so locker flockig unter den Hut bekommen hat?
Nein, also er war überhaupt kein Überflieger. Im Gegenteil, also er hat jetzt die Ausbildung einfach mit mittelmäßigen Examen beendet. Und er war jetzt aber auch nicht ungebildet, sondern also war ein intelligenter Mensch. Aber es war, also das wird auch später noch klar, eben nicht sein Traumberuf, mit Patienten zu arbeiten oder überhaupt mit Menschen zu arbeiten. Das hat er zwar gemacht, aber eben nicht mit Leidenschaft. Das Willehardt übernimmt ihn aber dann als Pfleger. Und später sagt er dann, das ist oder das war die beste Phase seines Lebens. Er hat eine feste Freundin und offensichtlich die ganz wilde Zeit im Schwesternwohnheim ist da halt vorbei. Er blüht im Beruf auf, übernimmt Verantwortung und das so sehr, dass der Pflegedirektor damals tatsächlich auf ihn zugekommen ist und ihm nahelegt, Wilhelmshaven zu verlassen, um Karriere zu machen. Er sieht halt Högels Talent verschwendet im eigenen Haus, deshalb eben dieser Rat, woanders hinzugehen. Und Högel, der eigentlich gar nicht weg möchte, geht aber weg aus der Stadt. Und er will halt Intensivpfleger werden, mehr Nervenkitzel. Und das ist dann der Grund, warum er dann nach Oldenburg wechselt ans Klinikum.
Am 15. Juni 1999 hat er dann dort seinen ersten Tag auf der herzchirurgischen Intensivstation im Klinikum Oldenburg. Ein neues Umfeld, neue Aufgaben, neue Stadt, neue Kolleginnen und Kollegen. Wie ist da dort sein erster Eindruck?
Ja, er ist voller Euphorie und das passt halt ja auch zu seinem Charakter. Eben viel Drama, viel Spannung, viele schnelle Entscheidungen. Es geht um Leben und um Tod und das gefällt ihm alles sehr. Er will halt so ein Rettungsrambo werden. Das ist ein Begriff für Pfleger, die halt auch in den härtesten Situationen alles meistern, immer an vorderster Front dabei sind, einfach keine Angst haben, zupacken. Und die Realität ist dann aber doch eine ganz andere. Er ist am Anfang einfach total überfordert. Und in seiner ersten Nachtschicht kommt es dann zu einem Vorfall. Da blutet dann ein Koma-Patient und die Chirurgie und Ärzte werden herbeigerufen. Nils Högel ist als Pfleger dabei. Es geht um Leben und Tod. Und es kommt zu einer Not-OP am Bett. Und Nils Högel muss in dieser Zeit tatsächlich mit seinen Händen das Herz von diesem Patienten am Laufen halten. Also eben muss wirklich da sehr zupacken und das
ganz
scheint
ein krasser Moment muss das gewesen sein.
Ja, das muss ihn auch sehr traumatisiert haben.
Ja, wir wissen natürlich mit dem Wissensstand von heute, dass er trotzdem noch beim Klinikum geblieben ist, trotz dieser auch Überforderung vielleicht in dem Moment auf der Station 211. Aber hat ihn dann diese Erfahrung aus der Nachtschicht irgendwie was mit ihm gemacht, ihm verändert?
Ja, es hat ihn offensichtlich sehr mitgenommen und er hatte halt auch das Bedürfnis, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Und sein Vater fragt ihn dann, ob sein Sohn sich sicher ist, dass er wirklich richtig ist auf dieser Station. Und nach dem Telefonat hat Högel, so hat er es zumindest erzählt, auch geweint. Aber und vor Gericht wird er dann auch später sagen, heute weiß ich, dass ich damals hätte aufhören müssen, aber hat er halt nicht und er wurde eben zu diesem Rettungs-Rambo, der er gerne sein wollte. Und heute wissen wir, dass es 8 Monate nach dieser doch dramatischen Nachtschicht zum ersten ihm nachgewiesenen Mord kommt. Am 7. Februar im Jahr 2000. Das wird aber nicht der erste Fall sein, der dann später vor dem Gericht verhandelt wird.
Ja, du sprichst auch extra vom ersten nachgewiesenen Mord, denn die Wahrheit ist, dass niemand weiß, ob das wirklich die erste Tat, der erste Mord war. Es gibt Gerüchte, dass es vorher schon zu Taten gekommen sein sollen, aber eben keine gerichtsfesten Beweise. Und es wird auch noch in weiteren Verlauf unseres Gesprächs immer wieder der Begriff fallen, Manipulation. Auch dafür gibt es erstmal keine Beweise, dass das vorher schon passiert ist. Er wird insgesamt 3-mal für verschiedene Taten vor Gericht landen. Und zu diesen 3 Prozessen kommen wir auch noch gleich im weiteren Verlauf. Aber wie wird jetzt von dem überforderten Intensivpfleger Nils Högel auf einmal ein Serienmörder?
Ja, also zumindest erstmal in seiner Ausbildung denkt er darüber nach, ein Medizinstudium zu machen. Und der Arztberuf fasziniert ihn. Aber er scheut den Aufwand des Studiums und daher macht er es erstmal nicht, was er wohl sein Leben lang bereut. Er möchte eigentlich der weiße Engel sein, der Menschen das Leben rettet. Und er ist auch der Überzeugung, dass er mindestens so gut ist wie die Assistenzärzte, mit denen er arbeitet und wenn nicht sogar besser. Und nachdem sich die Überforderung gelegt hat, leistet Högel auch erstmal wirklich gute Arbeit. Er ist sehr beliebt bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt halt auch Liebeleien auf der Station mit Kollegen und er wird immer sicherer. Und daraus entwickelt sich für ihn ja so eine Art Unterforderung, wie er es nennt. Es wird ihm langweilig und der Nervenkitzel, den er am Anfang verspürt hat, der ist wohl nicht mehr da. Er will halt Superman sein, aber irgendwie ist nichts da, um Superman zu sein. Und er möchte auf die Kollegen hinabblicken und somit beginnt er dann eben spätestens im Jahr 2000 mit Manipulationen an den Menschen, die dort wehrlos im Krankenhaus liegen.
Ja, war wieder dieser Begriff Manipulation. Darüber müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal sprechen. Wie sieht sowas konkret aus?
Ja, auf der Herzchirurgie, auf der er arbeitet, da liegen schwer kranke Menschen. Da geht es eben um Leben und Tod. Viele dieser Menschen liegen im Koma. Und Högel beschreibt es selbst so, dass er sich ab Herbst 1999 an den falschen Menschen orientiert hat. Das ist übrigens ein wiederkehrendes Element bei ihm. Er findet immer Gründe für sein Verhalten, sucht immer die Fehler bei den anderen und sieht sich als Opfer des Systems. Überforderung auf der Station, andere sind schuld, ja, so irgendwie zieht sich das durch. Aber die Wahrheit ist, und das müssen wir auch an dieser Stelle einfach mal ganz klar feststellen, er ist ein notorischer Lügner und ein Selbstdarsteller. Er trägt die volle Verantwortung für jede einzelne Tat, über die wir ja im Laufe des Abends noch sprechen. Er möchte eben in der Hierarchie der Intensivpfleger oben stehen und er ist auch der Erste, der hier schreit, wenn es Patienten besonders schlecht geht. Er kann gut intubieren und auch besser als einige Assistenzärzte wohl. Und für seine Arbeit und seine Reanimationen wird er gelobt. Und dieses Gefühl von Lob, dass man ihm sagt, er ist toll, das genießt er halt und deshalb kommt er auf diese Idee, Reanimation selbst herbeizuführen. Und kaum hatte er offensichtlich diese Idee in seinem Kopf, hat er sie ganz schnell in die Tat umgesetzt. Und das geht auch erstmal gut. Die Reanimation gelingt ihm und er fühlt sich eben genau als der Held, der er immer sein wollte.
Aber ich bin jetzt kein Mediziner, aber wie kann man jetzt Reanimation herbeiführen?
Ja, ich bin auch keine Medizinerin.
Nicht in dem Beruf.
Aber er hat halt verschiedenste Mittel dafür genutzt. Am Anfang hat er Kalium für seine Taten eingesetzt, aber am häufigsten setzt er Gilurhythmal ein mit dem Wirkstoff Arhmalin. Und das ist ein Herzmittel, ein sehr stark wirkendes Medikament, das eigentlich nur ausschließlich Ärzte verabreichen und das auch eigentlich nur ganz selten zum Einsatz kommt. Es wird, wie Kalium auch, bei akuten Herzrhythmusstörungen benutzt und dann natürlich auch unter EKG-Überwachung, eben weil es halt so stark wirkt. Und denn eine Überdosis kann tatsächlich dann zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen. Und genau das wollte Högel ja herbeiführen. Er hat das Mittel den Patienten gespritzt. Wie gesagt, die lagen teilweise im Koma. Er hat dann die Infusionen abgestellt, die der Patient bekommen hat. Und ebenso auch den Alarm, der dann anspringt, wenn normalerweise eine Infusion dann nicht mehr durchläuft. Und dann hat er den jeweiligen Wirkstoff gespritzt, hat daraufhin die Spritzen und die Flaschen entsorgt und natürlich dann wieder alles angestellt und hat darauf gewartet, dass dann der Alarm, der den Herzschlag des Patienten überwacht, sich meldet. Und dann ist Högel aufgesprungen, hat seine Rolle als Rettungsrambo eingenommen und wollte damit den Kolleginnen und Kollegen imponieren. Und das gelingt ihm anfangs und auch eine relativ lange Zeit ziemlich gut.
Aber was war das auch für eine Zeit in seinem Leben? Also wir haben es ja schon gesagt, weg aus seiner Heimatstadt Wilhelmshaven, die er eigentlich ja gar nicht verlassen wollte. Er war jetzt da, um Karriere zu machen. Er fühlte sich auch in einer gewissen Weise erhaben. War er denn dann auch überhaupt so ein guter Intensivpfleger, also wie er sich dann selbst auch dargestellt hat?
Ja, da muss man schon auch genau hingucken und so ein bisschen unterscheiden. Also er hat in dieser Zeit auch zu Medikamenten und zu Alkohol gegriffen. Das hat auch seine Mutter erzählt. Aber also es wurden auch in seinem Spind zum Beispiel leere Wodkaflaschen gefunden. Aber andererseits hat er eben auf der Arbeit sehr gut weiterhin funktioniert und hat medizinisch wohl definitiv gut gearbeitet und auch besser als viele andere, oder was heißt viele andere, aber auch als andere. Und zum Beruf aber als Pfleger gehört ja definitiv deutlich mehr, vor allen Dingen ja Empathie und Menschlichkeit. Und darin war er gar nicht gut. Auch hat er die pflegerischen Tätigkeiten zunehmend vernachlässigt. Für ihn waren das eben dann keine Menschen mehr, sondern Fälle. Und er hat halt auch die Patienten dann nicht mehr gewaschen oder hat ihnen auch kein Essen gegeben. Und er wollte einfach gar nicht mit ihnen in Berührung kommen oder mit ihnen irgendwie interagieren. Die Gesichter dieser Menschen hat er sich nicht gemerkt. Die Angehörigen haben ihn auch nicht interessiert. Das war ihm einfach alles egal.
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende. Wir hatten schon gesagt, der erste nachgewiesene Mord war dann im Februar 2000. Bei der Patientin Elise gelingt ihm diese Reanimation dann nicht. Sie verstirbt. Macht dann diese Erfahrung, dass er halt die Situation nicht unter Kontrolle hatte, das erste Mal, irgendwas mit ihm?
Nein, absolut gar nicht. Und er fällt zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt noch gar nicht auf. Oder auch dieser ganze Vorgang fällt nicht weiter auf vor dem Hintergrund, weil es halt eine Intensivstation ist. Und da kommt es ja nun mal leider vor, dass Menschen versterben. Und es schreckt ihn auch nicht weiter ab. Vor Gericht wird es dann später heißen, dass ihm das alles gleichermaßen abgeschreckt und fasziniert hätte. Und in der Zeit in Oldenburg sind dann auch noch weitere Ereignisse parallel passiert. Eine gute Freundin von Niels Högl verstirbt bei einem Verkehrsunfall. Sein Vater, den er ja nun wirklich sein Idol, erleidet einen Herzinfarkt. Und er selbst hat einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er sich mit dem Auto zweimal überschlägt. Und daraus entwickeln sich offensichtlich Panikattacken, Versagensängste, Verlustängste. Ja, alles in allem hat er viel Angst und ist fast schon ein Angsthase. Ja. Und trotz oder genau wegen dieser Angst und Ängste hat er eben eins versucht, nämlich den Tod zu besiegen.
Sein erster Mord fällt nicht auf. Auch da die Kolleginnen und Kollegen werden in dem Moment natürlich noch nicht misstrauisch. Du sagtest, es ist auf einer Intensivstation. Ist es jetzt keine Ausnahme, dass man um Leben und Tod kämpft, auch häufiger als in anderen Abteilungen eines Krankenhauses. Aber wie geht es dann nach dieser Tat weiter?
Er arbeitet von 1999 bis 2002 weiter auf der Intensivstation in Oldenburg und spätestens ab Anfang 2000 sorgt er regelmäßig für diese Manipulationen an den Menschen. Immer wieder kommt es gerade in seiner Schicht oder eben in den angrenzenden Schichten zu vermehrten Tötungsfällen, zu Reanimationen oder eben zu unerklärlich hohen Kaliumwerten. Das fällt auch irgendwann allen Kolleginnen und Kollegen auf und ja, dann wird getuschelt, es gibt Sprüche, sowas wie sieh zu, dass diesmal keiner verstirbt. Es wird einfach getuschelt, aber es passiert im Grunde genommen nichts. Und im August 2001 meldet sich Högl für einige Wochen krank. Und in der Zeit gehen dann die Reanimationen und die Todesfälle und auch die merkwürdigen Kaliumwerte deutlich zurück. Nur 2 Patienten versterben in dieser Zeit. Und dann kommt er Mitte September wieder zurück. Und dann ereignet sich ein trauriger Höhepunkt in dieser gesamten Geschichte. Also vor allen Dingen in Oldenburg oder mit Blick auf Oldenburg. Es wird als das schwarze Wochenende in dieser Niels Högl-Geschichte eingehen.
Dazu ein wenig Kontext. Wir sind jetzt an einem Punkt der Geschichte. Wir sagten es August, September 2001. Da ist das Misstrauen gegenüber dem Kollegen Högl schon auf einem sehr hohen Level. Es ist offensichtlich, dass auf dieser Station irgendetwas nicht richtig läuft. Man hat Verdachtsmomente. Man hat dann natürlich auch Niels Högl irgendwie als Verdächtigen identifiziert. Trotzdem darf er weiterhin seiner Arbeit uneingeschränkt weitergehen. Und dann gipfelte es in dieses schwarze Wochenende, von dem du gesprochen hast. Was hat es mit diesem Wochenende auf sich?
Ja, also an diesem Wochenende nimmt er den Dienst wieder auf. Und das schwarze Wochenende, das war dann das Wochenende vom 14. bis 16. September. Da hat er ja gerade wieder angefangen und in diesen 3 Tagen kommt es auf der Station 211 insgesamt zu einer zweistelligen Zahl an Reanimationen. Ich glaube, es waren irgendwie 14 Reanimationen in der Zeit.
Das waren richtig viele,
4 Patienten sterben und ein 5. Patient, der gleich mehrfach wiederbelebt werden muss, stirbt dann 5 Tage später.
An dieser Stelle lassen wir nun einmal Arne Schmidt zu Wort kommen. Der hat damals die sogenannte Soko Cardio geleitet und er sprach auf einer Pressekonferenz über genau dieses Wochenende.
Auf der Station 211 selbst gab es im August 2001 dann eine Besprechung mit allen Pflegerinnen und Ärzten. Thema: die vielen unerklärlichen Reanimationen und Todesfälle, die hohen Kaliumspiegel, für die man keine Erklärung hatte. Niels H., der an dieser Besprechung selber teilnahm, schilderte es jedenfalls so, dass er seinerzeit das Gefühl habe, man käme ihm auf die Schliche. Unmittelbar nach dieser Besprechung meldete er sich krank für etwa 3 Wochen. In diesen 3 Wochen sind im Übrigen nur in Anführungsstrichen 2 Patientinnen verstorben auf der Station. Er nimmt seinen Dienst dann wieder zum Wochenendnachtdienst vom 13. bis zum 16. September 2001 wieder auf und allein in dem Nachtdienst vom 14. auf den 15. September 2001 mussten 5 Patienten insgesamt 14 Mal reanimiert werden. 3 dieser Patienten, verstarben in dieser Nacht. Die beiden anderen starben, einer in der Nacht darauf und ein anderer wenige Tage später.
In der Zeit, wo Högl krank ist, versterben nur zwei, dann, wir haben es jetzt auch noch mal gehört, so viele. Da kann man doch nicht nach so einem Wochenende einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen.
Ja, das fällt dann auch offensichtlich dem Chefarzt der Herzchirurgie auf und er beauftragt den Pflegeleiter, eine Statistik anzufertigen. Darin soll halt eben dokumentiert werden, welche Pflegekräfte bei Reanimationen dabei sind und bei Todesfällen anwesend waren. Und daraufhin wird tatsächlich in den nächsten Wochen händisch eine Strichliste angefertigt. Und am Ende finden sich tatsächlich die meisten Übereinstimmungen bei Nils Högl. In fast 60% der Fälle war er im Dienst.
Wird Högl jetzt damit konfrontiert? Wird er jetzt endlich mal freigestellt?
Ja, das sollte man meinen, aber nein, es passiert noch nichts. Es gibt eine weitere Konferenz, auf der dann auch der Geschäftsführer über die Strichliste informiert wird. Das Problem ist aber, genau in dieser Zeit befindet sich das Klinikum in Oldenburg tatsächlich in einer großen Krise. Dazu muss man wissen, dass im Oktober Medienberichte über einen Hygieneskandal im Klinikum für Schlagzeilen gesorgt haben. Und zwar gab es zwei Patienten, denen verunreinigtes Kontrastmittel gespritzt worden ist und die daran gestorben sind. Ja, und dadurch, wie gesagt, ist das Krankenhaus bundesweit in die Schlagzeilen geraten und in der Klinik, so wird es dann später heißen, melden sich daraufhin zunehmend verunsicherte Patienten und Patientinnen. Der damalige Geschäftsführer übernimmt das gesamte Krisenmanagement. Er spricht mit der Presse, hat auch personelle Konsequenzen angeführt und daraus gezogen. Aber die Stimmung im Hause ist natürlich sehr angespannt. Und vor diesem Hintergrund, weil man nicht noch mehr negative Schlagzeilen haben möchte, entscheiden die führenden Köpfe, einfach nichts zu machen und nichts zu sagen. Die Strichliste wird zwar beibehalten, aber es werden tatsächlich überhaupt keine Konsequenzen gezogen. Und erst recht erfährt die Polizei zu diesem Zeitpunkt nichts.
Der damalige Polizeipräsident Johann Kühme hat sich auch auf der Pressekonferenz dazu, finde ich, sehr deutlich geäußert.
Die Morde hätten verhindert werden können, wenn die damals, und ich betone, die damals verantwortlichen Personen, insbesondere im Klinikum Oldenburg, aber auch später in Delmenhorst, nicht gezögert hätten, staatliche Stellen, zum Beispiel die Polizei, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, einzuschalten.
Der Verdacht liegt irgendwie nahe, finde ich, dass so entschieden wurde, um ja, negative Schlagzeilen, um weitere negative Schlagzeilen zu verhindern. Ein ehrlicherweise unglaublicher Fehler, der sehr wahrscheinlich vielen Menschen das Leben gekostet hat. Ende November 2001, also etwa ein Monat danach, kommt es dann zur sogenannten Kaliumkonferenz im Klinikum Oldenburg. Katja, was hat es damit auf sich?
Genau, da geht es um diese auffallend hohen Kaliumwerte. Die Ärzte und Pflegekräfte kommen zusammen, um rauszufinden, wie diese auffallend hohen Kaliumwerte bei den toten Patienten zustande kommen. Und man will darüber sprechen. Tatsächlich ist Nils Högl bei dieser Konferenz dabei. Aber er sagt gar nichts, äußert sich nicht dazu. Vor Gericht allerdings später spricht er über diese Konferenz. Dass er nämlich das Gefühl hatte, dass man ihm auf die Schliche komme, dass man doch irgendwie eine Ahnung hat. Und er meldet sich daraufhin krank und hat auch noch ein paar Tage Urlaub. Zumindest danach wird er nie wieder auf die herzchirurgische Intensivstation zurückkehren.
Also ist jetzt der Punkt erreicht, wo die Polizei eingeschaltet wird und wo gegen ihn ermittelt wird?
Nein, leider nicht. Er gibt daraufhin einen Versetzungsantrag ab von der Station 211 auf die Anästhesie-OP-Abteilung, also eben eine normale OP-Abteilung. Högl wird dann später sagen, dass das ein freiwilliger Wechsel ist. Chefarzt und der Geschäftsführer hingegen sagen, dass sie es initiiert hätten.
Aber warum passiert das jetzt? Also warum darf er trotz all dieser, ja, ich finde, erdrückenden Indizien weiter im gleichen Krankenhaus bleiben, wenn es auch eine andere Station ist?
Das Vertrauensverhältnis auf der Intensivstation war zerrüttet. Man hat ihm nicht mehr vertraut, aber also zum einen gab es auch da schon Probleme, ausreichend Personal zu finden. Und zum anderen glaube ich auch, dass der Mut und das Rückgrat, aktiv zu werden, das hat einfach gefehlt. Und man hat damals den Weg des geringsten Widerstandes einfach gewählt. Auf der Intensivstation ging dann in der Folge dann auch die Reanimation deutlich zurück. Es war natürlich trotzdem ein fataler Fehler und eine fatale Entscheidung. Bei der neuen Station, muss man halt wissen, waren Reanimationen überhaupt gar nicht an der Tagesordnung. Eine Krankenschwester der Station wird später sagen, dass sie selbst in 18 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, in 18 Jahren nicht eine einzige Reanimation dort hatte.
Ja.
Weil es halt eben auch keine Risikopatienten waren, die dort waren, sondern relativ alltägliche Eingriffe, wenn man halt zur OP muss. Ja. Am 11. Dezember 2001 hat Nils Högel dann seinen ersten Tag dort. Wenig später in einer Schicht kommt es dann gleich zu 3 Reanimationen bei ihm. Und in dieser Zeit kommt es auch zu völlig außergewöhnlichen Situationen. So wird ausgerechnet Nils Högel eine Reanimation im Aufzug haben. Also sowas hat es vorher noch nie gegeben und danach auch nicht.
Genau, und es gibt deswegen auch tatsächlich in Krankenhausaufzügen extra Steckdosen dort, um sowas zu machen. Aber eine Situation, die natürlich keiner haben will und die eigentlich nie passiert, bei Nils Högel ist sie dann relativ schnell das erste Mal auf dieser Station eingetreten. Wie reagieren dann auf dieser Station die Ärzte, die Kolleginnen und Kollegen? Die müssen doch dann da schneller skeptisch werden.
Ja, also das ist dann tatsächlich super schnell allen aufgefallen und er ist auch direkt in den Verdacht geraten. Und über den Flurfunk war natürlich auch aus seiner alten Station ein bisschen was in die neue Station. Also man redet ja dann doch irgendwie miteinander. Und hatte sich dann rumgesprochen und der neue Chefarzt auf der Station hat sich dann geweigert, mit Nils Högel zusammenzuarbeiten. Er soll dann gesagt haben, du bringst doch die Leute um. Und allen ist klar, dass irgendwas nicht stimmt. Högel muss dann zu einem Gespräch in die Führungsetage und man spricht dann auch hier deutliche Worte über ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis. Er darf aber immer noch weiterarbeiten, eben nur nicht mehr auf der Kardioanästhesie.
Högel, der einst Intensivpfleger war, der sich ja auch irgendwie als eine Art Elite gesehen hat, wurde immer weiter degradiert. Er war dann irgendwann beispielsweise für den Aufwachraum nach den Operationen zuständig. Und was soll ich sagen, genau dort kommt es dann am 20. September 2002 zu einer weiteren Reanimation.
Ja, und er wird dann direkt zum Chefarzt zitiert und der fragt ihn ganz direkt, ob Nils Högel möglicherweise die Medikamente vertauscht haben könnte. So war wohl seine Formulierung. Aber Högel streitet das ab, verneint das, was definitiv eine Lüge war. Anschließend wird aber Högel an keine Patienten mehr gelassen. Er wird vor die Wahl gestellt. Entweder er wird nur noch im Hohl- und Bringdienst des Klinikums arbeiten oder er könne kündigen. Am 25. September 2002 hat er dann seinen letzten Arbeitstag im Klinikum in Oldenburg.
Ja, diese Untätigkeit hast du jetzt ja auch schon herausgearbeitet. Ich finde, darüber kann man ja eigentlich nur den Kopf schütteln. Das zieht sich dann auch noch wie ein roter Faden durch den gesamten Fall. Aber warum entscheidet sich jetzt hier Nils Högel für die Kündigung?
Ja, das ist auch einfach unglaublich. Ihm wurde zugesichert, dass, wenn er kündigt, dass er ein gutes Zeugnis bekommt und dass man ihm ein gutes Zeugnis ausstellen würde. Das war für ihn ein absolut wichtiges und überzeugendes Argument. Und dieses Zeugnis bekommt er im Oktober 2002. Darin stehen dann Eigenschaften wie verantwortungsbewusster, interessierter Mitarbeiter, dass er in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig handele, dass sein Umgang mit Patienten einfühlsam und fürsorglich sei, alles völlig vorbei an der Realität. Und ein Schlag ins Gesicht natürlich für die vielen Opfer und die Angehörigen. Man wollte ihn einfach so still loswerden, wie es nur irgendwie ging, nur nicht für Schlagzeilen sorgen. Aber noch immer erfährt die Polizei nichts und auch die Staatsanwaltschaft wird nicht informiert.
Er scheidet kurz vor Jahresende 2002 dann aus dem Klinikum Oldenburg als Mitarbeiter aus. Und auch hier spricht der leitende Ermittler Arne Schmidt nochmal und fasst die Oldenburger Zeit von Nils Högel wie folgt zusammen.
Im Dezember 2000 und weiter dann im Jahr 2001 steigt dann die Anzahl der vermutlich nachweisbaren Taten von Nils H. signifikant an. Es gibt eine sehr deutliche Verdichtung. Insgesamt muss man sagen, dass in 2001 58% aller Sterbefälle sich während der Dienstzeit von Nils H. dort auf dieser Station 211 ereigneten und noch einmal 11% aller Sterbefälle unmittelbar im Anschluss an seine Dienstschicht, also auch in einem durchaus zeitlich engen Zusammenhang. Besonders erschreckend, soweit man das angesichts dieser Zahlen überhaupt so sagen kann, ist die Tatsache, dass Nils H. diverse Patientinnen und Patienten eben mehrfach vergiftete. Bis zu 3-mal führte er durch die Verabreichung von herzaktiven Medikamenten eine Reanimation herbei. 2-mal konnten die Opfer ins Leben zurückgeholt werden, bis sie schließlich nach der 3. Vergiftung dann im Zuge der Reanimation verstarben.
Noch während seiner Kündigungsfrist, wo er freigestellt ist, findet er dann aber relativ schnell einen neuen Job.
Ja, er bewirbt sich mit seinem neuen, ja, wunderbaren Zeugnis beim Klinikum Delmenhorst. Dort muss er auch ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Aber das ist ja bis dahin völlig ohne Einträge. Und er erreicht auch ein Attest von seinem Hausarzt in Wilhelmshaven ein, in dem steht, dass er psychisch und physisch dazu fähig sei, als Krankenpfleger zu arbeiten. Und er wird auch gefragt, warum er von einer großen Klinik in Oldenburg nach Delmenhorst wechseln will. Und er begründet das mit seinem neuen Lebensmittelpunkt. Er zieht nämlich mit seiner Partnerin in eine Doppelhaushälfte nach Ganderkesee. Und diese Frau heiratet er dann auch im April 2004. Und wenig später kommt dann die gemeinsame Tochter zur Welt. Er überzeugt halt einfach in Delmenhorst und keiner ahnt zu dem Zeitpunkt was. Und vor allen Dingen ist das Krankenhaus in Delmenhorst froh, einen laut Zeugnis sehr kompetenten Mitarbeiter für die Intensivstation zu gewinnen und zu bekommen. Und zwischen Oldenburg und Delmenhorst, den Kliniken, scheint es keinen weiteren Austausch zu geben, dass Nils Högel irgendwie auffällig gewesen sein könnte. Also da scheint es keinen Flurfunk gegeben zu haben. Also kann er dort einfach loslegen.
Und das macht er dann am 15. Dezember 2002. Hat er seinen ersten Tag in Delmenhorst. Wie verhält er sich jetzt in der neuen Klinik?
Ja, er macht nahtlos weiter mit seinen Taten. Nur eine Woche später spritzt er die erste Überdosis. 5 Monate später, zum Ende seiner Probezeit, fragt die Personalabteilung dann beim Vorgesetzten nach, ob man ihn behalten wolle. Und das wird bejaht. Also ist ja alles unauffällig. Aber was wir heute wissen, bis dahin wird er mindestens 10 Patientinnen und Patienten bereits getötet haben.
Wie geht es ihm dann persönlich eigentlich auch in dieser Zeit, neues Haus und so?
Ja, er führt selbst Probleme, private Probleme an als Begründung. Er hat auch wieder Medikamente und Opiate zu der Zeit genommen. Eine Psychologin wird später über diese Zeit sagen, dass er sich gelangweilt hat, also sich unterfordert gefühlt hat. Das war ja auch schon mal ein Motiv, was er in Oldenburg angeführt hatte. Diese Unterforderung, diese Langeweile, dass der Nervenkitzel fehlt. Und dieser Nervenkitzel, der bei ihm immer zu diesen Reanimationen dann eben führt oder ja, genau, den Nervenkitzel auslöst.
Den hat sich dann selber geholt. Auch in Delmenhorst werden dann ja die Sterbefälle auffällig höher als, sagen wir, vor der Högelzeit, oder?
Ja, das ist genau so und das fällt halt auch auf. Und also ich finde es auch einfach unfassbar, dieser höhere Verbrauch von Giloritmal. Dieses Medikament muss dann viel häufiger bestellt werden. Und das ist ein Problem insofern, weil es überhaupt kein Überwachungssystem gibt damals, was solche Bestellungen angeht. Also Högel konnte selbst bei der Apotheke alles nachordern, ohne dass ein Arzt überhaupt irgendetwas freigeben musste. Und das hat er dann von Ende 2002 bis 2005 in Delmenhorst dann auch genauso gemacht. Und deshalb sind dann in der Zeit von Anfang 2003 bis Mitte 2005 die Sterbefälle in Delmenhorst doppelt so hoch wie in der Zeit vor Nils Högel und in der Zeit danach. Und das fällt natürlich auch auf. Der Chefarzt wird zumindest misstrauisch und auch hier werden wieder Listen angefertigt, um zu überprüfen, wer wann im Dienst war. Hügel gerät dann auch schließlich in Verdacht. Aber trotzdem ist man immer noch froh, ihn irgendwie zu haben, weil er ja gut ist in seiner Arbeit, gut zu intubieren, dass er gut intubieren kann. Aber es kommt auch immer wieder zu Zwischenfällen. So beobachtet eine Kollegin, wie er einem Patienten etwas spritzt. Aber er raunt sie einfach an, dass sie schlecht gearbeitet habe und dass er deshalb nochmal Kochsalz spritzen musste. Aber wenig später geht bei diesem Patienten auch der Alarm dann los.
Kurze Werbung. Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Werbung Ende.
Es wird auch nicht der einzige Vorfall bleiben, der auffällig ist, denn auch in Delmhorst beginnt dann das Getuschel über den neuen Kollegen Nils Hügel. Und es kommt dann eigentlich ja immer wieder zu solchen sehr komischen Situationen.
Ja, in einer Nachtschicht zum Beispiel hat er mit einem Pflegerdienst und dabei stirbt ein Patient und der andere Pfleger räumt anschließend das Zimmer auf und findet dann 4 leere Ampullen Gilurhythmal im Mülleimer. Und das findet der Pfleger zu Recht schon sehr verdächtig. Und er wird da wohl auch schon zumindest ein Bauchgefühl gehabt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Denn also er fasst die Ampullen auch nur mit Handschuhen an, damit er keine Fingerabdrücke hinterlässt. Und packt sie dann in einen Behälter und hat Hügel logischerweise in Verdacht. Und berichtet von diesem ungewöhnlichen Fund dann auch der stellvertretenden Stationsleitung. Er übergibt dann die Beweise und die Stationsleitung reicht dann diese Beweise auch an den Chef weiter. Aber der will, dass die Ampullen verschwinden. Und wenig später finden dann auch 2 weitere Kollegen wieder leere Ampullen Gilurhythmal, nachdem ein Patient verstorben ist. Es verdichtet sich also ein Bild.
Wie schon in Oldenburg präsentiert sich Hügel auch wieder gern als Retter bei den Notfällen, den Rettungsrambo, den du schon beschrieben hattest. Aber halt immer wieder sterben dann die Patientinnen und Patienten auffällend häufig. Trotz aller Gerüchte und trotz der Bauchgefühle darf er bis ins Jahr 2005 uneingeschränkt weiterarbeiten. Doch am 22. Juni 2005, ein Mittwoch, ändert sich das.
Ja, da ändert sich alles. Hügel schleicht sich an diesem Tag in das Zimmer eines Patienten von Dieter M., einem ehemaligen Justizvollzugsbeamten. Dieser Mensch ist an Lungenkrebs erkrankt und hat 2 Operationen bereits hinter sich. Er liegt zwar im Koma, aber sein Zustand ist absolut stabil. Und Hügel spritzt ihm Gilurhythmal. Er stellt halt vorab stellt er die Infusion ab und auch den Alarm der Infusion und spritzt dann halt das Gilurhythmal. Als er aber das Zimmer verlassen will, wird er dann von seiner Kollegin überrascht und sie sieht auch tatsächlich noch die direkt abgestellte Infusion und spricht ihn darauf an. Ja, und Högel schreitet dann ab das Ganze und sagt sofort, ich habe nichts gemacht. Glaubst du etwa, ich habe hier irgendwas angestellt? Und sie sagt, ja, irgendwie sieht das so aus. Und kurz darauf beginnt dann bei dem Patienten das Herzkammerflimmern. Die Kollegin ruft daraufhin einen anderen Kollegen dazu. Und diese beiden können dann erstmal den Zustand von Dieter M. stabilisieren. Und die Kollegin erzählt davon, was passiert ist. Der Kollege durchwühlt daraufhin wieder den Mülleimer und findet auch hier leeres Gelurithmal. Das liegt ganz oben, also auch nicht
so gut versteckt, ehrlicherweise.
Und gar nicht, also ja. Und die beiden entscheiden sich dann, eine Blutprobe von dem Patienten zu nehmen und ans Labor zu schicken. Und tatsächlich kann man dann den Wirkstoff nachweisen. Für Dieter M. kommt dann jede Hilfe aber zu spät. Er verstirbt dann an den Folgen des Vorfalls einen Tag danach.
Aber jetzt ist ja wirklich der Punkt erreicht, wo Nils Högel mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt wurde. Das muss doch jetzt was verändern, oder?
Ja, das passiert auch tatsächlich. Die Ärzte werden gefragt, wer das Gelurithmal verabreicht hat, weil es darf ja nur ein Arzt machen. Aber es ist halt keiner da, also war kein Arzt, der das verabreicht hat. Und so gibt es ein Personalgespräch mit Högel. Und der wird darauf dann direkt erstmal in den Urlaub geschickt. Und ohne Högels Wissen informiert das Klinikum in Delmenhorst dann endlich die Polizei über eine gefährliche Körperverletzung, wie es damals noch heißt. Und zwei Beamte kommen dann für weitere Gespräche in die Klinik. Und dort werden sie schon erwartet, die beiden Beamten, von der Klinikleitung, von der Pflegeleitung, von Ärzten, von einem Rechtsanwalt. Also man hat sich offensichtlich schon gut vorbereitet und es wird über den Vorfall dann auch gesprochen. Das Klinikpersonal erklärt, wie man vorgegangen ist mit der Blutabnahme und der Probe. Und dadurch haben verständlicherweise die beiden Fahnder auch schnell den Verdacht, dass die Klinik auch schon etwas länger einen gewissen Verdacht hegt. Und weil ja offenbar schon im Vorfeld ein Plan gefasst worden war, wie man eben in einer solchen Situation vorgeht. Ja. Das war also alles sehr durchdacht und man glaubte da schon nicht mehr nur an einen Einzelfall.
Oliver Lenz hieß einer der Polizeibeamte, der mit der Klinik dieses Gespräch geführt hat. Ich erwähne ihn extra, weil er einer ist, der sich extrem in diesen Fall reingehängt hat, gegen viele Widrigkeiten gekämpft hat, über die wir auch noch sprechen werden. Aber wie läuft es nun weiter? Die Polizei ist jetzt informiert. Was passiert jetzt?
Ja, Oliver Lenz, absolut aktiv und setzt sich dann dafür ein, dass dieser Patient Dieter, der inzwischen beigesetzt worden ist, exhumiert wird. Und parallel kommt es dann zu einer Hausdurchsuchung von Högel. Högel wird für eine erste Vernehmung zur Polizei gebracht und er tritt in diesem Gespräch absolut selbstsicher und überlegen, ja, fast schon überheblich auf. Er wirft dann mit medizinischen Fachbegriffen um sich, mit Therapien und Diagnosen und die Ermittler entscheiden dann sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie stellen einfach ein Diktiergerät auf den Tisch und lassen alles mitlaufen.
Sie lassen ihn einfach labern.
Genau, sie lassen ihn einfach labern. Sie kommen, ja, und am Ende der Vernehmung sind es dann 3 volle Bänder.
Was sagt aber jetzt Högel? Der wird ja bestimmt mit den Anschuldigungen konfrontiert worden sein. Was sagt er dazu?
Ja, er gesteht zumindest, dass er dem Dieter Gelurithmal gespritzt hat, aber dass er ihn niemals habe töten wollen, sondern er hätte ihm halt das Gelurithmal gespritzt, weil es ja eine Notsituation gewesen sei in Form von Herzrhythmusstörungen und ein Arzt sei halt dann eben gar nicht greifbar gewesen und deswegen habe er eigenmächtig gehandelt, um im Grunde genommen Leben zu retten. Auch wird er sagen, dass er als erfahrener Intensivpfleger ja ohnehin mehr Ahnung habe als die Assistenzärzte. Und das Ganze ist halt ein sehr, sehr medizinischer Fall. Im Nachgang spricht der Ermittler mit einem Experten über diesen ganzen Vorfall, ob das denn auch sinnvoll gewesen sei, dann tatsächlich Gelurithmal zu spritzen. Aber der Experte sagt dann, nein, also niemand, der helfen will, spritzt 4 Ampullen, 40 Milliliter sind das, Gelurithmal, Mit einer solchen Dosis bringt man einen Menschen um.
Nach diesem Verhör wird Högl erst einmal noch nach Hause geschickt, aber ehrlicherweise bleibt es dabei dann nicht lange.
Genau, mit ihren Erkenntnissen gehen die beiden Ermittler zur Staatsanwaltschaft und die erlässt einen Haftbefehl gegen Högl und er kommt in Untersuchungshaft. Parallel laufen die Ermittlungen weiter und Oliver Lenz lässt sich eine Liste mit allen Verstorbenen der letzten 3 Monate geben. Zusätzlich auch den Dienstplan von Högl und er fordert auch eine Inventur der Stationsapotheke an. Das Klinikum Delmhorst aber sagt daraufhin, dass eine Inventur unmöglich sei, dass es einfach viel zu viele Medikamente seien, die man abgleichen müsse zum Verbrauch. Und dann einigt man sich schließlich darauf, dass man halt sich nur auf das Gilorhythmal beschränkt. Parallel fordert Oliver Lenz die Staatsanwaltschaft auf, alle Patienten zu exhumieren, die in der Dienstzeit von Högl verstorben sind.
Eine Forderung, die ja da erstmal dann im Raum steht. Wie reagiert die Staatsanwaltschaft dann auf dieses geplante Vorhaben?
Ja, leider sehr, sehr zurückhaltend, weil sie hat große Angst, ein riesiges Fass aufzumachen, weil sie hat halt eben Angst oder Bedenken, dass das Ganze juristisch auf sehr dünnem Eis stehe. Und es war eben unklar, ob das Medikament, also dieses Gilorhythmal, überhaupt noch nachgewiesen werden kann und was das denn dann überhaupt aussagen würde. Also ob man Högl damit wirklich auch belasten könnte. Daher entscheidet der Staatsanwaltschaft, dass er erstmal nur diesen einen Fall von Dieter vor Gericht bringen will.
Ich habe schon gesagt, dass Oliver Lenz eine besondere Rolle in diesem Fall hat, denn eigentlich steht für ihn im August 2005, also etwa 1,5 Monate nach dem Vorfall um Dieter, eine geplante Beförderung an, die auch eine Standortveränderung mit sich zieht. Er versucht, diese Beförderung erst noch nach hinten zu schieben, damit er weiter an dem Fall Högl arbeiten kann. Er versucht alles weiter, diesen Fall zu lösen, doch es nützt nichts. Diese Beförderung wird durchgeführt. Er hat damit eine neue Position, ist nicht mehr direkt an diesem Fall beteiligt, aber aus der Ferne verfolgt er trotzdem noch den ganzen Fall. Aber damit, muss man sagen, hat der ganze Fall Högl erstmal keine Priorität mehr.
Ja, also das bisschen, was an Fahrt aufgenommen worden war, ist irgendwie dann auch wieder verloren gegangen. Und dabei war sich Oliver Lenz absolut sicher, dass hinter diesem einen bekannten Fall eben noch viel mehr steckt. Er hat dann nämlich auch in der Zwischenzeit die Liste zum Gilorhythmal von der Klinik Delmhorst bekommen. Und also diese Zahlen sind
unglaublich.
Ich finde sie einfach unfassbar.
Ja.
Also es ist dann halt eine Bestandsaufnahme gemacht worden vom 31. Dezember 2004. Da waren 30 Ampullen des Medikaments vorrätig und am 11. Juli 2005 waren es 51 Ampullen. Erstmal alles nicht weiter dramatisch, aber es wurden in der Zwischenzeit, also vom 31. Dezember 2004 bis 11. Juli 2005, das ist also ein gutes halbes Jahr, 185 Ampullen Gilorhythmal geliefert. 185 Ampullen, also ich finde es unfassbar. Da fragt man sich natürlich, was ist mit diesen ganzen Ampullen passiert? Und Oliver Lenz ist eben nicht mehr im Einsatz. Ein anderer Kollege übernimmt den Fall Högl und steht zumindest dann noch im engen Austausch mit Lenz. Und dieser neue Ermittler will dann auch von der Klinik aus den vergangenen Jahren alle Todesfälle, die Dienstpläne von Högl und auch den Gilorhythmalverbrauch haben. Die Klinik hingegen aber sieht das noch nicht ganz so wild und meldet Datenschutzbedenken an.
Natürlich.
Das alles zieht sich fürchterlich in die Länge. Es wird aber mit der Zeit klar, dass sich während der Högl-Zeit in Delmhorst der Gilorhythmalverbrauch um das 7-fache erhöht hat. Um das 7-fache. Also ich finde diese Zahlen jedes Mal, wenn ich das lese.
Ja,
und
erschreckend. Darüber, also einfach erschreckend, ja.
Ja, seit Högl in der Klinik arbeitet, haben sich auch die Todeszahlen verdoppelt. Und nach Högls Festnahme Mitte 2005 wurden im zweiten Halbjahr 2005 wurde nur ein einziges Mal Gilorhythmal eben eingesetzt.
Zu diesem Ablauf in Delmhorst, von auf frischer Tat ertappt über die Blutproben bis zum Ende der Dienstzeit von Nils Högel im Klinikum hat nochmal Arne Schmidt, ja, finde ich, sehr eindringlich gesprochen.
Seinen letzten Mord hat Nils H. am 24. Juni 2005 etwa gegen 19 Uhr begangen. Speziell diese Tat erstaunt und erschüttert uns angesichts des Gesamtszenarios dieser letzten Tage seiner Tätigkeit im Krankenhaus Delmenhorst. Denn Sie wissen es, es ist bereits schon berichtet worden, am 22. Juni 2005 wird Nils H. durch eine Kollegin und einen Kollegen quasi auf frischer Tat ertappt, wie er einem Patienten etwas injiziert, wie der Perfusor auf Null gestellt ist und auch der Alarm des Überwachungsmonitors ausgeschaltet ist. Außerdem finden die Pfleger 4 leere Gilurid-Malampullen. Dies wird den Verantwortlichen des Krankenhauses Delmenhorst mitgeteilt. Man veranlasst eine Blutuntersuchung bei diesem Patienten und man überprüft dann in den Folgetagen am 23. und 24. Juni, ob irgendein Arzt diesen Patienten möglicherweise Gilurid-Mal injiziert hat, was negativ war. An diesen beiden Folgetagen, am 23. und 24. Juni, durfte Nils H. weiter, ohne jede Einschränkung, auf der Intensivstation Spätdienst versehen. Am 24. Juni, etwa um die Mittagszeit, trifft das Ergebnis der vom Krankenhaus selbst beauftragten Blutuntersuchung des Patienten ein und es steht fest, dass sich der Wirkstoff Eichmalin in dem Blut nachweisen ließ. Um 15 Uhr treffen sich Verantwortliche des Krankenhauses Delmenhorst, verantwortliche Ärzte und Pfleger, um die Situation zu besprechen und man einigt sich darauf, vorläufig nichts zu unternehmen, weil Nils H. mit Ende des Spätdienstes so oder so Urlaub gehabt hätte. Und eben diese Entscheidung war tragisch und für die Patientin, die durch Nils H. gegen Ende seines eben letzten Spätdienstes um ca. 19 Uhr vergiftet wurde, auch tödlich.
Am 3. Februar 2006 kommt es dann zur Anklage gegen Nils Högel. Da geht es aber wirklich nur um diesen Fall Dieter, über den du schon gesprochen hast. Es geht um versuchten Mordes. Er steht dann vor dem Landgericht Oldenburg vor Gericht. Wie lief dieser Prozess?
Ja, zu diesem Zeitpunkt ist Högel auf freiem Fuß. Eine Haftbeschwerde von ihm war erfolgreich. Das Gericht sah keine Haftgründe, weil er beispielsweise ein stabiles soziales Umfeld hatte. Und Högel selbst wird sich in dem gesamten Verfahren auch nicht äußern. Es werden Zeugen aus der Klinik geladen und sie berichten von ungewöhnlich vielen Sterbefällen im Umfeld von Högel. Auch der Mettler wird vorgeladen. Er sagt vor Gericht, dass er den Verdacht habe, dass Högel viele weitere Patienten getötet hat. Das greift allerdings Högels Verteidiger sehr scharf an und sagt, dass das in diesem Verfahren überhaupt nicht zu suchen habe. Und am Ende kann man ihm den Mord nicht nachweisen. Das Gericht kann nicht feststellen, dass Dieter am Gilurid-Mal verstorben ist. Am Ende wird das Urteil stehen, 5 Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung plus eines 5-jährigen Berufsverbots.
Aber auch das, soweit können wir schon mal vorausgreifen, das Urteil wird nicht bestehen bleiben. Alle Prozessbeteiligten, was auch nicht die Regel ist, alle Prozessbeteiligten gehen in Revision. Die Staatsanwaltschaft zieht das allerdings dann nach einer Woche wieder zurück. Also wie geht es dann damit weiter?
Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil 2007 in Teilen wieder auf und bestätigt, dass Nils Högel ganz klar die Taten begangen hat. Aber es wird argumentiert, dass die Schwere der Tat nicht ausreichend bestraft wurde. Daher muss der Fall neu vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt werden. Und das passiert dann im Juni 2008. Es gibt dann ein neues Urteil im Juni. Im Jahr 2008 und im Juni 2008 gibt es dann ein neues Urteil. Diesmal werden es 7 Jahre und 6 Monate. Und dazu kommt dann ein lebenslanges Berufsverbot als Krankenpfleger. Also das Urteil wurde nochmal deutlich verschärft. Und so kommt es dann dazu, dass Nils Högel erst im Mai 2009 seine Haftstrafe antritt.
Die Anklage war 2006, Haftantritt 2009. War dabei dann die ganze Zeit auf freiem Fuß und was hat er dann auch gemacht?
Ja, er war tatsächlich die ganze Zeit auf freiem Fuß, unvorstellbar. Und in der Zwischenzeit hat er auch wieder gearbeitet. natürlich nicht mehr in Delmenhorst, aber nach der, da wurde ihm gekündigt und nach der Kündigung hat er dann auch wieder zum Alkohol gegriffen. Von 2 Flaschen Korn täglich war die Rede. Er war in psychischer Behandlung. Dabei wurde ihm auch eine psychische Dekompensation diagnostiziert. Das heißt, dass er übermäßige Belastungen nicht aushalten konnte. Er wird auch zwischenzeitlich wegen eines Herzleidens im Krankenhaus behandelt. Die Ärzte können aber überhaupt gar nichts feststellen. Es war vermutlich psychosomatisch. Und er kann dann, was ich auch sehr erstaunlich finde, bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen zu arbeiten, und zwar als Krankenpfleger. Weil die Zeitarbeitsfirma von dem laufenden Verfahren nichts wusste und so auch nichts mitbekommen hatte von dem Berufsverbot. Und das hat ihn auch nicht daran gehindert, eben weiterzuarbeiten. Und dann hat er dann im Januar 2008 hier im Pauline-Alsdorf-Haus in Wilhelmshaven als Altenpfleger angefangen. Seine Frau hatte sich inzwischen von ihm getrennt und deshalb war er halt wieder zurück nach Wilhelmshaven gegangen. Er unterschrieb bei der Zeitarbeitsfirma einen Einjahresvertrag und blieb dann aber nur bis August 2008.
Hat er dann hier in Wilhelmshaven auch weitergemordet?
Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, weil das Pauline-Alsdorf-Haus ja auch eben ein Pflegeheim, ein Altenwohnheim ist. Und vor Gericht stand er nur wegen der Fälle aus Oldenburg und Delmenhorst. Also er wurde auf jeden Fall nicht verurteilt für seine Zeit in Wilhelmshaven. Er hat auf steif und fest behauptet, dass in der Zeit, dass er keine Reanimationen in Wilhelmshaven herbeigeführt habe. Aber in der Zeit, in der er dort gearbeitet hat, gab es 65 Tote. Niemand legt seine Hand dafür ins Feuer, dass auch Högel in irgendeiner Form bei einigen dieser Fälle beteiligt war. Mhm. Es ist aber eben sehr schwer nachzuweisen. Einige Verstorbene waren auch feuerbestattet und das ist ohnehin ein ganz großes Problem bei dieser gesamten Nils-Högel-Geschichte, dass es eine unfassbar große Dunkelzahl gibt, weil es halt eben die Feuerbestattungen gibt und man dabei eben nichts mehr nachweisen kann. Ja, und parallel zu seiner Arbeit in dem Pflegeheim arbeitet er dann auch noch als Rettungsassistent auf einem Rettungswagen in Wilhelmshaven. Da wird er dann allerdings tatsächlich ganz schnell entlassen wegen seines sichtbaren Alkoholkonsums. So wird er dabei beobachtet, wie er mitten im Dienst sich an einer Tankstelle eine Flasche Schnaps kauft und die auch direkt trinkt.
Jetzt sind wir hier an einem Wendepunkt.
Und da melde ich mich jetzt wieder aus dem Studio. Das war der erste Part des Abends. In 14 Tagen, in der nächsten Folge von Tatort Nordwesten, gibt es den zweiten Part der Live-Aufnahme aus Wilhelmshaven. Denn es gibt noch immer einiges zu besprechen in dem Fall und der Fall hat auch noch sehr viel mehr zu bieten. Ich hoffe, euch hat bis zu diesem Punkt unsere Folge gut gefallen. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und auch ehrlicherweise jeder Kommentar unter den Folgen hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir hören uns dann in 14 Tagen mit dem zweiten Teil dieses Falls wieder. Bis dahin, tschüss.
Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Tickets sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim. that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.